Ja, wir befinden uns jetzt an der Eugen-Salomon-Straße, so mittig zwischen dem Stadion am Europakreisel und dem Europakreisel. Hier steht das Straßenschild, das an Eugen-Salomon erinnert, mit dem Hinweistext und ja, viel Feld drumherum. Ich glaube schon, dass viele ihn vom Namen her kennen, auch vielleicht so sein Gesicht kennen, von Fahnen, von Choreografien, auch von Vereinskommunikation, dass viele auch wissen, was er vielleicht so im Groben in Anfangstagen für Mainz 05 gemacht hat und wie auch sein Leben letztendlich geendet hat. Aber so das, was dazwischen lag oder welche größere Bedeutung er für den Verein hatte, das glaube ich, wissen viele noch nicht. Am Anfang war es, wenn man so will, eigentlich nur ein Name, der mit ein paar alten Erinnerungen verknüpft war. Und daraus entwachsen ist ja dann viel, viel mehr.
Eugen Salomon. Geschichte eines 05ers. Ein 05 Inside Podcast von Hanna Kopp. Folge 1. 2011 bekommt der erste FSV Mainz 05 ein neues Stadion. Es liegt am Stadtrand, inmitten von Feldern. Dorthin führt eine neu errichtete Straße. Zunächst fehlt ja noch ein Name. Sie soll Arena-Straße heißen. Doch zufrieden sind die Fans von Mainz 05 damit nicht. Ihnen schwebt ein anderer Straßenname vor. Einer, der Zugehörigkeit schafft und verbindet. Sie erinnern sich an einen Mann, der den Mainzer Fußballclub in seinen Anfangsjahren begleitet und geprägt hat. Eugen Salomon. Sie setzen sich dafür ein, dass die Straße zum Stadion nach ihm benannt wird. Genau so erzählt es Nils Friedrich, der am Anfang des Podcasts zu hören war. Seit mehr als 25 Jahren ist er Fan von Mainz 05. Sein Steckenpferd ist die Vereinsgeschichte. Über die hält er Vorträge und veröffentlicht sogenannte Fanzines. Das sind gedruckte Magazine von Fans für Fans. Als 2011 Fans, der Verein und Stadtpolitiker die Eugen-Salomon-Straße einweihen, wird das zur Initialzündung, sagt er. Eugen-Salomons Biografie wird recherchiert. Kontakt zu seinen Angehörigen wird aufgebaut, seine Geschichte wird erzählt. Es ist eine Geschichte, die von der Euphorie um ein neues Spiel handelt und von Gemeinschaft. Es ist die Geschichte, wie maßgeblich jüdische Menschen in Deutschland den Fußball prägen und wie sie im Nationalsozialismus verfolgt, verraten und ermordet wurden. Dieser Podcast erzählt als 05 Inside Special die Geschichte von Eugen Salomon in 3 Folgen.
Mein Name ist Serge Salomon. Ich wohne hier im wunderschönen Bergischen Land bei Köln und bin der Enkel von Eugen Salomon. Es ist ein Bedauern, dass ich ihn nie kennenlernen durfte. Er ist eine Person, die ich bewundere. Ich hoffe, dass ich ein bisschen was von ihm mitbekommen habe. Ja. Wir haben zu Hause kaum über die Kriegsjahre gesprochen, zu wenig. Ich weiß nur, dass von Wörstadt irgendwann nach Mainz gegangen ist, dass Mainz Geschäft aufgemacht wurde, dass eine Tuchfabrik und Hemdfabrik in St. Avold aufgemacht wurden, dass irgendwann die Fluchtjahr war. Und sowohl für meine Schwester als auch für mich waren die ganze Geschichte, die Kriegsgeschichte, mehr oder weniger weggedrückt, unterdrückt und ist an uns komplett vorbeigegangen als Kinder. Sie wurde eigentlich 2012 neu geweckt, als Hedwig Brüchert Kontakt mit uns aufgenommen hat. Und ansonsten, ja, von da an ging es eigentlich los mit dem Interesse an den Großvater. Wir wussten, er hatte mit Mainz 05 zu tun. Ja, das war es dann auch schon. Als Hedwig Brüchert zu uns kam, war die Benennung der Straße Eugen Salomon, das war schon längst in Gang. Da war das quasi schon gelaufen. Ja, und wir haben nur noch gestaunt. Wir sind quasi auf den Zug aufgesprungen.
Ja.
Hallo Frau Brüchert, Hanna Kopp hier.
4. Stock mit Aufzug.
Alles klar, bis gleich.
Stock.
Mein Name ist Hedwig Brüchert. Ich bin Historikerin und habe mich in den letzten 40 Jahren intensiv vor allen Dingen mit der Regionalgeschichte, mit der Mainzer Geschichte beschäftigt, mit dem 19., 20. Jahrhundert und da eben auch intensiv mit der Geschichte der Mainzer Juden und ihrer Verfolgung dann in der NS-Zeit.
In Hedwig Brücherts Wohnzimmer reichen die Bücherregale bis unter die Decke. Mit dem Verein für Sozialgeschichte hat sie auch zu Mainz 05 geforscht. Auf dem Tisch liegt eine Mappe mit Zeitungsartikeln, Briefen und Dokumenten. Darauf steht Eugen Salomon.
Das war wahrscheinlich, als das 100-jährige Bestehen des Vereins vorbereitet wurde. Wann war das denn? Ja, 1905, also 2005 war das dann. Da wurde gefragt, ob ich was über sein Schicksal weiß, denn es war relativ wenig bekannt über ihn. Und da, ja, dachte ich, das muss doch rauszufinden sein und das hat mich dann interessiert. Ich weiß nicht, ob ich davor schon mal irgendwas über die Geschichte von Mainz 05 und seiner Gründung gelesen hatte, aber das hatte mich noch nicht so interessiert, weil ich nicht so ein Sportfan bin. Aber da hat mich dann der Ehrgeiz gepackt und jetzt wollte ich was rausfinden über die Lebensgeschichte von Eugen Salomon.
Als der Fußballverein sich 1905 gründete, war Mainz noch eine andere Stadt.
Naja, also Mainz war um die Jahrhundertwende 1900 etwas kleiner als heute, sodass sehr viele Leute sich kannten gegenseitig. Es war nicht nur eine Arbeiterstadt, es war eine Stadt, die geprägt war schon seit längerem einerseits von Handwerk und auch kleinere Industrie, dadurch eben auch eine aktive Arbeiterschaft. Und es war also eine ganz gemischte Stadt. Ja, es gab seit der Mitte des 19. Jahrhunderts eben eine liberale und eine orthodoxe Synagoge. Auf dem linken Rheinufer, wo auch Mainz liegt, war ja schon seit der napoleonischen Zeit, waren die Juden ja gleichberechtigt, hatten dieselben staatsbürgerlichen Rechte, seit Mainz 18 Jahre lang zu Frankreich gehörte. Das war völlig selbstverständlich. Sie waren sehr schnell seit dem frühen 19. Jahrhundert hier in die Mainzer Gesellschaft reingewachsen, waren integriert und emanzipiert. Und ja, das war ja dann nicht nur in Mainz so, sondern überall in Deutschland. Um die Jahrhundertwende 1900 rum haben sich dann eben sehr viele Vereine gegründet, also sehr viele Sportvereine auch. Es gab etliche jüdische Mainzer, die dann auch diese Vereine gesponsert haben. Sie gehörten einfach dazu und waren eben auch in allen Vereinen aktiv und förderten diese Vereine. So ist Mainz 05 ja auch entstanden. Ja.
In genau dieser Zeit, also im 19. Jahrhundert, wird in England der Fußball erfunden. Die Sportart fand dann ihren Weg nach Deutschland. So erzählt es Henry Walig. Er arbeitet im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund und hat intensiv zu den jüdischen Wurzeln im deutschen Fußball geforscht.
Der Mann, der den Fußball nach Deutschland gebracht hat, mit Sicherheit der wichtigste Fußballpionier, den wir in diesem Land haben, ist Walter Bensemann, eben auch jüdischer Herkunft, der als Schüler in Montreux in der Schweiz auf einem Internat war. Und da muss man sich das wohl wirklich so vorstellen, dass dort auch englische Mitschüler waren und die ihm diesen Ball gezeigt haben. Und er hat diesen Ball dann mitgenommen und ist quer durch Süddeutschland gefahren und hat eigentlich, ja, man kann sagen, jeden zweiten, heute noch bekannten Club, FC Bayern München, Stuttgarter Kickers, Eintracht Frankfurt, in Karlsruhe, in Straßburg, in Freiburg, Clubs gegründet dort.
Um das Engagement jüdischer Menschen im Fußball zu verstehen, muss man sich noch eine andere Bewegung anschauen. Eine, die zu dieser Zeit sehr populär war und auf einen Mann zurückging.
Dieser berühmte Turnvater Jahn, der übrigens nebenbei auch wirklich, ja, zumindest sehr latent antisemitisch, rassistisch auch war, der hat Anfang des 19. Jahrhunderts die Idee des Turnens entwickelt. Und diese Bewegung ist eben zu diesem Zeitpunkt, als der Sport nach Deutschland kommt, immer noch die absolut dominierende Form im Bereich der Leibesübungen. Es ging dabei vor allen Dingen immer um eine vormilitärische Ausbildung, in der möglichst viele Personen immer das Gleiche machen sollten. Das hatte nichts mit Rekorden und Auszeichnungen zu tun. Damals war Deutschland ja noch gar kein einheitliches Land. Er wollte körperlich starke junge Männer heranziehen, die als Soldaten, als starke Leute eben diesen Staat aufbauen können.
Diese Turnbewegung lehnt den Fußball radikal ab. Das Spiel galt als unmännlich, als undeutsch und ungelenk. Für jüdische Menschen aber eröffnete es plötzlich neue Freiräume.
Dieser Bereich des Fußballs, des Sports, sagen wir es mal allgemein, das war gesellschaftlich noch nicht festgeschrieben. Da waren nicht schon etablierte Eliten da, die gesagt haben, ihr kommt hier nicht rein. Das war nämlich bei der Turnbewegung so. Wir haben sehr, sehr wenig Juden, die dort überhaupt Fuß fassen können. Die wurden ausgegrenzt. Und hier ist es jetzt so, dass Juden eben sehr schnell nach vorne kommen können. Und das ist bestimmt ein Faktor dafür, dass wir eben sehen können, dass unter den Fußballpionieren, die es in Deutschland gegeben hat, zu einem absolut überproportional großen Anteil, genaue Zahlen haben wir nie, wie will man das messen, aber wenn wir so in die Quellen gucken, dann gibt es so viele Vereine in Deutschland, die von Juden gegründet worden sind, dass das also weit über den 1% der Bevölkerung, die Juden damals ausgemacht haben, ausmacht. Wir haben erfolgreiche Spieler, Julius Hirsch, Gottfried Fuchs, zwei der ersten Nationalspieler überhaupt für Deutschland, die jüdischer Herkunft waren, aber auch viele, viele andere. Wir haben dann eben klassische Funktionäre, die mehr so als Präsident, als Mäzen auch auftreten. Wir haben aber auch ganz erfolgreiche jüdische Trainer, die aktiv sind. Hier finden sie einen Gesellschaftsbereich, wo sie eine gesellschaftliche Anerkennung finden können, der ihnen in allermeisten anderen Feldern zu diesem Zeitpunkt nicht möglich ist.
In der Zeit, in der Fußball erfunden wurde, wird Eugen Salomon geboren, nämlich 1888 in Wörstadt. Mit seiner Familie zieht er dann 1900 nach Mainz. Als dort 5 Jahre später der erste Mainzer Fußballclub Hassia 05 gegründet wird, ist er 17 Jahre alt.
An der Geschichte des Vereins und alles, was rundum passiert ist, das hat mich schon immer interessiert, weil es so ein bisschen auch zu meinem Fandasein dazugehört hat, alles aufzusaugen. Dadurch, dass ich viele Sachen entdeckt habe, die ich vorher nicht wusste und nicht kannte, hat es natürlich mein Horizont schon auch erweitert, mein Wissen über den Verein auch erweitert und das natürlich schon wertvoll und auch irgendwie nochmal anders da kennengelernt. Genau. Und wir stehen hier am Ende der großen Langgasse, dort wo das Gründungslokal von Mainz 05 war, das Café Neuf, wie es damals hieß. Und heute kennen wir die Große Langgasse sicherlich als eine sehr belebte Straße. Das war damals ein kleiner Platz gewesen, wo dieses Lokal war. Ich finde es eine besondere Örtlichkeit, weil es einfach der Ort ist, wo alles angefangen hat. Alles das, was wir heute so gern mögen an Mainz 05 und wo die 8 Leute damals hier zusammenkamen an einem Abend. Ja.
Diese Gründungstruppe nennt sich zu Beginn das Wilde Gebilde.
Da war Eugen Salomon noch nicht dabei. Das waren 8 andere Männer, die das an dem Tag gegründet haben. Man liest noch im Sommer 1905, als dann so die ersten Spiele gemacht wurden, davon, dass teilweise die Spieler die Regeln nicht kannten, was sie da jetzt auf dem Platz treiben mussten. Und das lässt auch so ein bisschen vielleicht drauf schließen, dass das alles noch wilder war, unorganisierter. Und da ist ja dann Eugen Salomon auch der dieses wilde Gebilde so in geregelte Bahnen lenkt oder es zumindest versucht zu lenken. Das war so im Herbst 1905, da kam er ja dann zum Verein, wurde ja auch zum Vorsitzenden gewählt und das war dann so der Moment, wo er sich darum kümmert, dass der Verein eine Satzung kriegt. Die hatte ja ausgearbeitet, wohlgemerkt, er war da 17 Jahre alt, also noch relativ jung. Und mit dieser Satzung, die dann verabschiedet wurde, konnte man sich dann auch endlich im Süddeutschen Fußballverband anmelden, was dann wiederum zur Folge hatte, dass man auch in ein Ligasystem eingruppiert wurde. Also alles, was davor sportlich passiert ist, waren dann auch irgendwelche Freundschaftsspiele. Also im Sommer 1906 ging es dann auch mit den Pflichtspielen, wenn man es so definieren wollte, los. Fußball hatte noch nicht so eine Popularität, wie er erst Jahre später bekommen hat. Und man hat auf verschiedensten Plätzen im Stadtgebiet gespielt. Man hat auf dem Schlossplatz gespielt, man hat oben am Gautor gespielt. Da hat man dann teilweise auch noch seine eigenen Tore hingetragen, die aufgebaut. Das war, wie gesagt, noch relativ chaotisch in den ersten Jahren. Und man hatte vor dem Krieg 1911 noch ein eigenes Stadion realisieren können, einen eigenen Sportplatz mit einer kleinen Tribüne. Und man hatte das noch gar nicht richtig abbezahlt oder noch ging der Erste Weltkrieg los, der natürlich alles auf den Kopf gestellt hat, die Situation hier geändert hat. Dadurch wurde auch das Gelände, weil einfach kein Spielbetrieb mehr da war, umfunktioniert. Auf dem Feld wurde dann Kartoffeln oder Gemüse angebaut, um die Bevölkerung überhaupt zu versorgen. Und alles, was irgendwie brennbar war, wurde damals abgebaut, um halt dieses Holz schlicht und ergreifend zu verheizen.
Er war ja nicht die ganzen Jahre über im Vereinsvorstand. Der musste ja, als er dann eingezogen wurde zum Militär, noch im Kaiserreich, also kurz vor dem Ersten Weltkrieg, musste er ja dann nach Lothringen, was ja damals zum Deutschen Reich gehörte, vor dem Ersten Weltkrieg, also bis zum Ende des Ersten Weltkriegs. Da war er in einer Kaserne in Lothringen und leistete dort seinen Militärdienst ab und lernte dort seine spätere Frau kennen. Die war nämlich aus einer jüdischen Familie in Lothringen, in St. Avold. Er blieb dann auch nach Kriegsende zunächst noch dort. Die haben im Krieg wohl noch geheiratet und er hatte dort mit seinem Schwiegervater zusammen ein Textilgeschäft geführt. Und nach 1918, also nach dem Versailler Friedensvertrag, gehörte Lothringen wieder zu Frankreich und die Franzosen wollten dort keine deutschen Unternehmer, er war ja Textilkaufmann und dort tätig, die wollten keine deutschen Geschäftsleute dort haben. Er hatte ja in der deutschen Armee gegen Frankreich gekämpft. Da ging er zurück nach Mainz, nahm seine lothringische Frau mit. Aber ihre beiden Kinder, die waren auch in St. Avold in Lothringen geboren. Ab den 20er Jahren findet man dann eben Eugen Salomon im Adressbuch, zuletzt unter der Bobstraße, und die ganze Familie wohnte dann hier. Und ab da hat er offensichtlich dann den Verein eben wieder gefördert. Ja.
Eugen Salomon hat unter anderem diesen Sportplatz mitfinanziert, auch diese Tribüne zu großen Teilen wohl.
Nils Friedrich meint damit den Sportplatz und das ehemalige Stadion der 05er am Fort Bingen. Also dort, wo heute das Forum der Mainzer Universität ist. Eugen Salomon, sagt er, spielte für den Verein eine bedeutende Rolle.
Rückblickend eine ganz, ganz große, eine besondere auch, weil er den Verein in den Anfangstagen eben schon so in eine Richtung bewegt hat, geschubst hat und er auch direkt wieder zum Verein gefunden hat, als er nach seiner Zeit in Frankreich zurückkam. Also für ihn war das scheinbar immer so ein Punkt, der für ihn wahrscheinlich auch mit Mainz, mit seiner Heimat auch verknüpft war, eben ein Engagement oder seine Beziehung zu dem Verein. Und erstmal hatte er gar kein so intensives offizielles Amt, sondern das kam dann erst mit den Jahren, wo er dann wieder in Mainz sesshaft wurde und sich dann auch wieder zur Wahl gestellt hat. Nicht als erster Vorsitzender, wie er vor seinem Abschied aus Mainz aktiv war, sondern er war dann der Vorsitzende vom Spielausschuss. Also wenn man es vielleicht mit einem Amt heute vergleichen müsste, so der Managerposten, den er damals schon inne hatte. Das spiegelt sich auch darin wieder, man sieht ihn sogar aus der damaligen Zeit immer mal wieder auch auf dem ein oder anderen Mannschaftsfoto mit auftauchen, wo er dann so patronenhaft, er muss ja dann doch relativ groß und auch so ein bisschen stämmig gewesen sein, dann so mit auf den Fotos steht, immer in einer zentralen Position dargestellt, was ja schon darauf schließen lässt, dass er auch eine gewisse Stellung damals in dem Verein hatte, ja. Hier sieht man es ja ganz gut. Auf dem oberen Foto ist er in der Mitte. Mit Hut steht er da, auch fein gekleidet mit Anzug und Fliege. Wie es halt damals üblich war, wie man auf dem Sportplatz oder auf den Fußballplatz geht. Und auf dem unteren Foto sieht man ihn auch an der Seite zwar stehen, aber aufgrund seiner ja, schon großen Statur schon wohl sehr eindrückliche Persönlichkeit. Ja.
Also erstmal habe ich Fotos gesehen. Und auf diesen Fotos habe ich festgestellt, dass ich ihm ein bisschen ähnlich bin. Ansonsten habe ich ihn ja leider nie kennengelernt. Und man malt sich also einfach so ein Bild aus, wie ein Großvater sein könnte. Ein sehr kommunikativer Mensch. Ein lebensfroher. Also fußballbegeistert war er ja nun von Grund auf. Und ich glaube, er hat früh gespürt, dass man daraus was Größeres organisieren kann und ich denke mal, dass er ganz viele Leute mobilisieren konnte. Das ist eine Ahnung. Aber im Grunde kenne ich ihn gar nicht. Aber ich bin froh, dass es ihn gegeben hat.
Ja, nach dem Ersten Weltkrieg war ja dann schon so ein gewisser Aufbruch, auch sportlich gesehen im Fußball. Dann entwickelt der Verein sich auch in den nächsten Jahren, sich dann eben so selbst verwirklichen wollen mit einem eigenen Vereinsheim und hat seinen Mitgliedern auch unheimlich viel geboten, indem man die verschiedensten Veranstaltungen über den Sport hinaus organisiert hat. Dann steigen auch die Zuschauerzahlen rasant. Also man findet am Ende der 20er bis zu 10.000, 11.000 Zuschauer in dem damaligen Stadion, was enorm war, weil teilweise auch die Zuschauer so bis ans Feld ran gestanden oder gesessen haben. Und man findet dann auch immer wieder Erwähnungen von Zuschauern, die mit zu Auswärtsspielen reisen, also mit eigens organisierten Sonderzügen oder LKWs, wo die dann einfach nur auf die Pritsche hinten drauf gesprungen sind und dann losgefahren sind. Also der Verein hat schon so eine gewisse Popularität dann auch erfahren das erste Mal.
Und ja, jetzt wird der Fußball zu einer Massenkultur, wo eben Zehntausende von Menschen hinströmen.
Das ist nochmal Henry Walik, der zur deutschen Fußballgeschichte geforscht hat.
Ich denke, man kann schon guten Gewissens die These wagen, dass auch wenn es gewisse antisemitische Ausgrenzungen gegeben hat, dass wir aber schon bis 1933 von einer wirklich gelingenden Symbiose im Bereich des Fußballs sprechen können. Für viele Juden das, glaube ich, ein Kernelement ihrer Integration, ihrer Assimilation war, weil wir ja nicht wie in anderen Vereinen, wo man vielleicht ja irgendwie einfach hingeht und man einmal im Jahr eine Mitgliederversammlung hat, es hier ja einen ganz unmittelbaren, direkten, körperlichen Kontakt. Man hat sich in den Arm genommen, man hat miteinander körperlich gespielt, also eine bessere Verbindung, eine Symbiose, dass man Teil der Gesellschaft ist, ist doch gar nicht vorstellbar. Und das, glaube ich, hat viele Juden sehr geprägt. Das war, glaube ich, für ihr Streben nach Integration in die deutsche Mehrheitsgesellschaft doch ein ganz entscheidendes Element. Ja, 1933, das ist zweifelsohne der alles entscheidende Wendepunkt. Und es muss, ich habe ja vorher gesagt, dass es auch im Bereich des Fußballs schon so etwas wie Antisemitismus vor 1933 spürbar gewesen ist. Das muss es eigentlich auch gewesen sein, weil ansonsten diese radikale Wende um 180 Grad gar nicht erklärbar ist. Ich glaube, dass dort auch ganz viel Opportunismus, eigenes persönliches Machtstreben gewesen ist, was es nicht besser macht, dass man dann eben seine Teamkameraden, seine Freunde hat über die Klinge springen lassen.
Das war die erste Folge des 05 Inside Podcasts zu Eugen Salomon. Wie seine Geschichte weitergeht, hört ihr in Folge 2.